Stell dir vor, du scrollst so durch ein lokales Nachbarschaftsportal, also aus Dortmund. Und da sind so Hinweise auf die nächste Sitzung der Bezirksvertretung oder, weißt du, lokale Stellenangebote für das Kaiserstraßenviertel.
Das ganz normale Zeug eben.
Genau, das ganz normale lokale Zeug. Und dann entdeckst du da so ein unscheinbares Foto.
Okay.
Zwei Männer in braunen Kutten und eine lokale Künstlerin halten zwei Gemälde in die Kamera. Alle lächeln.
Das wirkt im ersten Moment wahrscheinlich wie so eine typische, ja fast schon niedliche Lokalnachricht, oder?
Ja, total. Aber was hier eigentlich passiert, ist in Wahrheit der greifbare Ausläufer einer 800 Jahre alten globalen Revolution.
Wahnsinn.
Richtig. Und genau das ist unsere Mission für die heutige Quellenanalyse. Schön, dass du dabei bist. Wir nehmen diesen einen scheinbar kleinen Blogbeitrag und enthüllen mal Schicht für Schicht, wie er uns direkt ins Zentrum einer weltweiten Bewegung katapultiert.
Und das Material, das wir dafür heute vor uns haben, illustriert diesen extremen Kontrast eigentlich perfekt. Die Quelle stammt nämlich aus einem Portal namens Oststadt Aktiv.
Oststadt aktiv, okay.
Genau, das ist ein hyperlokaler Blog für die Innenstadt Ost in Dortmund, wird betrieben von einem Diplom-Volkswirt, Rüdiger Beck heißt der.
Ah, verstehe.
Und das ist wirklich ein Archiv, das bis 2014 zurückreicht und diesen ganzen Mikrokosmos der Viertel dort dokumentiert, also Gartenstadt, Körne und so weiter.
Richtig lokal also. Und welchen Artikel schauen wir uns da genau an?
Wir stützen uns auf einen ganz spezifischen Beitrag vom 3. Juni 2026. Der Titel lautet Kunst zum Gedenken. Dagmar Schneckeband übergibt Gemälde an das Franziskanerkloster.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Auf den ersten Blick wirkt das ja, wie gesagt, wie der klassische Bericht über, ich weiß nicht, den örtlichen Bäcker, der neue Bänke für das Gemeindezentrum spendiert.
Ja, voll.
Man liest da fast drüber hinweg.
Ja.
Aber der eigentliche Bruch passiert bei den Namen der Empfänger.
Absolut.
Die Künstlerin, also Dagmar Schneckeband, übergibt diese eigens geschaffenen Bilder an Bruder Frank Hartmann und Bruder Philipp Heine.
Genau.
Und hinter beiden Namen stehen so drei kleine Buchstaben: O, F, M, also Ordo Fratrum Minorum.
Der Minderbrüderorden, ja.
Genau, der Minderbrüderorden. Das ist eben kein Dortmunder Nachbarschaftsverein.
Nee, absolut nicht. Dann ist genau dieser Moment, in dem die lokale Ebene auf diese globale trifft, der absolute Dreh- und Angelpunkt des Textes.
Wie meinst du das genau?
Naja, dieser Rüdiger Beck macht das Foto und veröffentlicht es auf einer Plattform, die sonst makroökonomische Betrachtungen für Dortmund teilt oder Links zu Facebook-Gruppen.
Ja.
Aber der Anlass dieser Übergabe sprengt diesen Dortmunder Rahmen
Weil
völlig.
es um ein riesiges Jubiläum geht. Richtig.
Exakt. Es geht um den 800. Todestag des heiligen Franz von Assisi.
Wow.
Die Quelle betont das auch ganz explizit, dass es ein zentrales Ereignis für die weltweite franziskanische Familie. Die Kunstwerke, die hier ihren festen Platz im Kloster bekommen, die sind also quasi eine physische Brücke.
Eine Brücke aus dem kleinen Kaiserstraßenviertel direkt in ein, ja, globales historisches Ereignis des Jahres 2026.
Ganz genau.
Aber weißt du, genau dieser Kontrast wirft bei mir sofort eine Frage auf.
Schieß los.
Wenn jetzt eine lokale Künstlerin den Auftrag oder sagen wir den Impuls hat, so eine Brücke von der Dortmunder Oststadt in eine 800 Jahre alte Vergangenheit zu schlagen, wie sieht sowas optisch überhaupt aus? Der Text gibt uns da ja eine erstaunlich detaillierte Bildbeschreibung, oder?
Das tut er ja. Die Gemälde werden da als sehr ausdrucksstark und spirituell beschrieben.
Okay.
Sie sind hauptsächlich in intensiven Blau- und Grüntönen gehalten.
Blau und grün,
Und sie sollen sich kreativ mit der franziskanischen Spiritualität auseinandersetzen. Das zentrale Motiv dabei ist die sogenannte Triskele.
Triskele. Was genau?
Das musst du dir als so ein dreifach geschwungenes Spiralelement vorstellen.
Ah, okay.
Der Text liefert auch direkt die Bedeutung mit, diese Triskele steht für die Dreifaltigkeit und für den ewigen Fluss.
Okay.
Und als zweites visuelles Hauptelement zeigen die Bilder Menschengruppen, Menschen, die sich im Licht zusammenfinden.
Da muss ich jetzt aber mal kurz kritisch einhaken.
Klar, mach das.
Wenn ich an Franz von Assisi denke, dann habe ich das Bild von einem Mann im Kopf, der im 13. Jahrhundert durch den Staub Italiens lief, barfuß, in einer extrem rauen Kutte.
Ja, die absolute Reduktion.
Genau, das war eine harte, ungeschönte, extrem erdige Realität. Und jetzt haben wir als Denkmal dafür moderne Kunst in Blau- und Grüntönen.
Ich sehe schon, worauf du hinaus willst.
Ja, diese dreifach geschwungene Spirale, die für den ewigen Fluss steht. Ganz ehrlich, das erinnert mich im ersten Moment an das Ladesymbol von meinem Computer, wenn er sich aufgehängt hat.
Dreht sich ewig weiter, ja.
Dreht sich ewig, sieht super abstrakt aus, aber es greift irgendwie nicht. Entsteht durch solche hochabstrakten, fast schon esoterischen Symbole nicht so ein neuer Elitarismus?
Das ist ein interessanter Punkt.
Naja, wenn man erst theologische Symbolik wie diese Triskele entschlüsseln muss, um das Bild überhaupt zu verstehen, entfremdet man dann nicht genau die einfachen Menschen auf der Straße, die Franz von Assisi doch eigentlich erreichen wollte?
Was hier wirklich faszinierend ist, ist, dass der Text uns genau den Mechanismus liefert, wie diese Bilder das eben nicht tun.
Okay.
Also er spricht vom universellen Charakter der Botschaft. Die Triskele allein wäre vielleicht wirklich genau dieses verschlüsselte, elitäre Symbol.
Ja, für irgendwelche Theologen.
Genau, für die theologische Dreifaltigkeit. Aber die Künstlerin lässt dieses Symbol eben nicht im luftleeren Raum stehen.
Ah.
Das entscheidende Gegengewicht auf dem Gemälde sind ja die Menschengruppen, die sich im Licht zusammenfinden.
Das heißt, die abstrakte Spirale wird durch die reale menschliche Interaktion auf dem Bild irgendwie geerdet.
Exakt. Es ist im Grunde eine Übersetzung.
Mhm.
Theologische Konzepte wie die Dreifaltigkeit oder der ewige Fluss sind natürlich wahnsinnig schwer fassbar.
Total.
Indem Schneckeband aber Menschen malt, die ganz konkret im Licht zusammenkommen, zeigt sie die praktische Konsequenz dieser abstrakten Theologie.
Das Licht repräsentiert dann die Spiritualität, aber...
Aber der Fokus liegt auf der Gemeinschaft, auf den Menschen, die darin zusammenfinden. Das ist dann keine elitäre Theorie mehr, das ist gelebte Praxis.
Okay, das holt die Kunst weg vom reinen Intellekt und zurück auf die zwischenmenschliche Ebene.
Ganz genau. Das ist ein visuelles Konzept, das ohne Vorwissen greift. Damals wie heute eigentlich.
Stimmt. Das entschärft das Problem der Abstraktion tatsächlich ein bisschen. Wenn das Bild nicht nur die Theorie, sondern direkt die praktische Anwendung, also die Gemeinschaft, zeigt, dann passt es viel besser zu dem Mann, um den es hier geht.
Absolut.
Lass uns diese Brücke in die Vergangenheit, die der Text da so prominent aufbaut, mal ernsthaft beschreiten.
Gerne.
Wer war dieser Gründer überhaupt, der hier 800 Jahre später in einem Dortmunder Block gefeiert wird?
Also die historischen Eckdaten, die im Text genannt werden, sind da sehr pointiert.
Mhm.
Franz von Assisi wurde um 1181 oder 1182 geboren und verstarb im Oktober 1226.
Ah, daher also 2026.
Genau. Das Jahr dieses Blogbeitrags markiert sein sogenanntes Zentenarium, also seinen 800. Todestag. Der Text verwendet dafür auch den ganz traditionellen Begriff Heimgang.
Heimgang, okay.
Und dann trifft die Quelle eine extrem weitreichende Aussage.
Welche denn?
Er wird als einer der wirkmächtigsten Heiligen der Kirchengeschichte bezeichnet, weil er im 13. Jahrhundert eine tiefe Erneuerungsbewegung einleitete.
Und hier wird es wirklich interessant.
Oh ja.
Der Grund für diese Wirkmacht, den die Quelle nennt, das ist für mich der absolute Kern unseres heutigen Themas. Da steht nämlich, er traf die Entscheidung für ein Leben in radikaler Armut.
Ein ganz entscheidender Begriff.
Lass uns die historische Mechanik dahinter mal freilegen. Das ist ja ein massives Paradoxon, wenn man drüber nachdenkt.
Wie meinst du das genau?
Naja, wir sprechen von einem Mann, der sich entscheidet, buchstäblich nichts mehr zu besitzen.
Mhm.
Keinen Status, kein Geld, keine Ländereien, keine Macht. Er verzichtet auf jeglichen Einfluss.
Er gibt alles ab, ja?
Und das Resultat dieses totalen Verzichts ist, dass er einer der einflussreichsten Menschen der Weltgeschichte wird, dessen Todestag dann 8 Jahrhunderte später weltweit mit riesigen Veranstaltungen zelebriert wird.
Es klingt völlig unlogisch, oder?
Total. Wie genau führt denn absoluter Verzicht zu historischer Macht?
Um diesen Mechanismus zu verstehen, müssen wir uns kurz klar machen, wogegen er damals eigentlich rebellierte.
Okay. Das Umfeld also?
Genau. Der Text spricht ja von einer Erneuerungsbewegung. Das impliziert logischerweise, dass vorher etwas erstarrt oder reformbedürftig war.
Die Kirche damals.
Richtig. Die Kirche im frühen 13. Jahrhundert war eine massive politische und wirtschaftliche Institution.
Mhm.
Sie war immens reich, wahnsinnig bürokratisch und in weiten Teilen extrem weit entfernt von den Lebensrealitäten der ganz einfachen Bevölkerung.
Und da kommt dann Franziskus ins Spiel.
In dieses System tritt er ein, ja? Aber er versucht nicht, das System durch neue theologische Schriften zu reformieren oder durch einen Kampf um irgendwelche Bischofsposten.
Er macht also nicht mit bei diesem Spiel.
Er tut das absolute Gegenteil.
Er entzieht sich der gesamten Währungsstruktur dieses Systems.
Ganz genau.
Weißt du, wir versuchen ja heute oft, Einfluss zu gewinnen, indem wir Ressourcen anhäufen.
Oh ja?
Wir glauben, wer mehr Mittel hat, der kann auch mehr verändern. Franziskus hingegen, der nutzte den totalen Verzicht als Hebel.
Hebel ist ein großartiges Wort dafür.
Er erlangte diesen ultimativen Einfluss ja im Grunde dadurch, dass er schlichtweg bewies, dass er nicht gekauft, nicht bestochen und nicht korrumpiert werden konnte.
Richtig. Wer nichts besitzt und nichts begehrt, ist von so einem System einfach nicht kontrollierbar.
Genau das ist es.
Seine radikale Armut war ja kein reiner Selbstzweck, um einfach nur zu leiden. Es war ein Werkzeug der Glaubwürdigkeit.
Mhm.
In einer Welt, in der alle nur nach Macht und Besitz strebten, war seine absolute Mittellosigkeit ein echter Schock für das System.
Ein Schock, ja, das kann man sich gut vorstellen.
Diese Konsequenz erzeugte eine Authentizität, die eine geradezu magnetische Anziehungskraft auf die Menschen ausübte. Es war die ultimative Form der Disruption, würde man heute vielleicht sagen.
Disruption durch Armut.
Genau. Und wenn du heute auf unsere Gesellschaft schaust, wird der Kontrast besonders scharf, finde ich.
Inwiefern?
Wenn wir vor Krisen stehen, sei es jetzt im Klimaschutz, in der Wirtschaft oder in sozialen Fragen, ist unser allererster Reflex fast immer das Addieren.
Wir packen was obendrauf.
Genau. Wir wollen ein Problem lösen, also fügen wir etwas hinzu. Eine neue Technologie, ein größeres Budget, ein zusätzliches Komitee oder eine neue App.
Ja, wir versuchen uns eigentlich immer durch ein Mehr aus Problemen heraus zu manövrieren.
Und die franziskanische Erneuerungsbewegung, die ja einen ganzen Kontinent verändert hat, die entstand durch ein radikales Weniger.
Ein extrem ungemütlicher Spiegel, wenn man ehrlich ist.
Definitiv.
Es ist die schiere Macht der Reduktion. Aber wenn diese historische Bewegung von innen heraus, also durch Reduktion und persönliche Konsequenz, wuchs, wie übersetzt sich diese Mechanik in unsere Gegenwart?
Das ist die entscheidende Frage.
Weil warum taucht ausgerechnet dieser Name, also Dagmar Schnecke Bendt, in unserem lokalen Blogartikel auf als die Überbringerin dieser Botschaft?
Mhm.
Wenn man den Text und das Umfeld der Webseite genau liest, merkt man sehr schnell, dass sie eben nicht einfach nur eine Malerin ist, die da mal eben so ein Auftragsbild im Kloster abliefert.
Das wirft eine wichtige Frage auf, ja. Und der Kontext der Quelle liefert uns hier ein ganz entscheidendes Indiz.
Was hast du da gefunden?
Auf der Webseite von diesem Rüdiger Beck gibt es so eine Beitragsnavigation.
Okay.
Und dort wird auf andere Artikel verlinkt. Einer dieser Links trägt den Titel 30 Jahre Gasthaus Dortmund Ost, Stadtkünstlerin Dagmar Schnecke Bendt schenkt Hoffnung in der Dunkelheit.
Ah, okay. Der Name Gasthaus in Kombination mit Hoffnung in der Dunkelheit, das zeigt uns ja sofort, wie Schnecke Bendt arbeitet, oder?
Genau.
Solche Einrichtungen sind Anlaufstellen für Menschen am Rande der Gesellschaft. Für Wohnungslose, für Bedürftige. Sie bringt ihre Kunst und ihre Zeit also genau dorthin, wo die Realität hart und die Not ziemlich groß ist.
Richtig. Sie hängt ihre Bilder nicht einfach in eine teure Galerie in der Innenstadt, sondern an Orte der echten Fürsorge.
Und damit schließt sich der Kreis zu dieser franziskanischen Idee auf eine ja sehr handfeste Art und Weise.
Absolut. Der Text kündigt ja an, dass das 800-jährige Jubiläum 2026 weltweit mit religiösen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen begangen wird.
Da denkt man ja sofort an riesige Gottesdienste in Assisi oder, weiß nicht, ganz große theologische Kongresse.
Genau, das große Besteck. Aber die historische Wahrheit dieser Erneuerungsbewegung ist ja gerade, dass sie im Staub der Straßen begann. Durch direkte Aktion.
Und Schnecke Bendt verkörpert genau diesen lokalen, aktionsgetriebenen Ansatz.
Mhm, absolut.
Als Oststadtkünstlerin wartet sie nicht auf den großen, globalen Feiertag in Rom oder so. Sie gestaltet das gesellschaftliche Klima in ihrem direkten Umfeld mit.
Sie spendet Hoffnung in der Dunkelheit beim Gasthaus und schafft Bilder von Menschen im Licht für das Kloster.
Sie nutzt ihre Fähigkeiten also als Hebel für die Gemeinschaft. Genau hier und heute, in der Dortmunder Innenstadt Ost.
Sie setzt die Theorie ganz lokal in die Praxis um, ja.
Das ist ein wirklich starker Bogen. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und unsere heutige Analyse überblicken.
Lass uns das mal zusammenfassen.
Wir haben mit einem hyperlokalen Blog begonnen, Stellenangebote für die Innenstadt Ost, eine Facebook-Gruppe für die Nachbarschaft geführt von einem engagierten Volkswirt.
Mhm.
Wir haben uns das Foto von so einer kleinen Bildübergabe in einem örtlichen Kloster angeschaut und plötzlich standen wir mitten im 13. Jahrhundert.
Eine ziemliche Reise.
Total. Wir haben die revolutionäre Mechanik der radikalen Armut seziert und verstanden, wie dieser völlige Verzicht ein verkrustetes Machtsystem aushebeln kann.
Ja.
Wir haben gesehen, wie Kunst, auch wenn sie abstrakte Spiralen nutzt, gewaltige theologische Ideen wieder in die menschliche Gemeinschaft übersetzen kann.
Darum geht es am Ende.
Also, was bedeutet das alles? Große, globale Weltgeschichte ist eben nicht nur an ferne Kathedralen oder dicke Geschichtsbücher gebunden.
Nee, absolut nicht.
Sie pulsiert direkt vor unserer Haustür. Sie wird getragen von lokalen Blogs, die solche Momente überhaupt erst dokumentieren, und von engagierten Menschen, die große Ideale in ihrem eigenen Viertel lebendig halten.
Und dennoch bleibt am Ende irgendwie ein Spannungsfeld, über das wir noch kurz sprechen müssen.
Oh, okay. Ein Spannungsfeld?
Eine Art philosophischer Splitter, den dieser Text bei mir hinterlässt, wenn man die historischen Fakten wirklich ernst nimmt.
Okay, was meinst du?
Naja, der Kern unseres Textes ist die Feier der radikalen Armut, richtig?
Ja.
Franz von Assisis absolute Abkehr vom Materiellen. Er untersagte seinen Brüdern strengstens, irgendein Eigentum anzuhäufen.
Stimmt, Besitztümer waren für ihn nur Ballast, der den geistigen Weg blockiert.
Genau das. Aber wie begehen wir heute, also 800 Jahre später, sein Gedenken?
Gute Frage.
Wir erschaffen materielle Objekte. Der Text beschreibt detailliert die Übergabe von zwei physischen, gemalten Bildern, die, und das wird ja extra betont, nun einen festen Platz in den Räumlichkeiten des Klosters erhalten.
Wow.
Sie werden zum Besitz.
Wow, ja. Das ist der ultimative Widerspruch, oder? Wir ehren den Mann, der jeglichen Besitz verteufelt hat, indem wir seinem Orden neue Dinge in den Flur hängen.
Es klingt wirklich so, als würden wir seine radikale Idee durch unsere Art des Gedenkens eigentlich komplett untergraben.
Und genau das ist die Frage, die du am Ende dieses Textes vielleicht für dich selbst bewegen kannst. Ist die Erschaffung und zur Schaustellung von so Kunstwerken in einem solchen Kloster ein Verrat an der ursprünglichen Idee der radikalen Armut?
Eine harte Frage.
Ersticken wir das revolutionäre Feuer von damals, indem wir es heute in schöne Rahmen fassen und an die Wand nageln?
Oder, und das ist so der Gedanke für die andere Seite der Waagschale, ist Kunst da vielleicht eine Ausnahme?
Wie meinst du das?
Naja, wenn diese Gemälde unsichtbare, immense Konzepte wie den ewigen Fluss oder eben Hoffnung in der Dunkelheit transportieren, ist Kunst dann vielleicht die einzige materielle Form, die wahren geistigen Reichtum ausdrücken kann, ohne direkt zu weltlichem Ballast zu werden?
Ist ein Bild, das Menschen zusammenbringt, der einzige Besitz, der uns nicht besitzt?
Genau.
Eine Frage, die man definitiv nicht so leicht abtun kann. Ein materieller Gegenstand, der rein immaterielle Werte schafft. Ich liebe diesen Gedanken zum Abschluss. Das ist genau der Moment, in dem aus einer Dortmunder Lokalnachricht wirklich ein Werkzeug zur Selbstreflexion wird.
Besser hätte ich es nicht sagen können.
Wir hoffen, du konntest aus unserer heutigen Quellenanalyse einige echte Erkenntnisse für dich mitnehmen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns gemeinsam in die Tiefe zu gehen. Bis zum nächsten Mal.